¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und guten Tag. Wir begrüßen das neue Jahr mit dem Onda-Info 149 in einer leicht abgespeckten Version. Während die Weltgeschichte gerade woanders geschrieben wird, bleibt unser Blick weiterhin auf Lateinamerika gerichtet. Denn auch hier gibt es beunruhigende oder interessante Ereignisse, die wir euch nicht verheimlichen wollen. In Oaxaca ist nun nach über 6 ereignisreichen Monaten relative Ruhe eingekehrt. Doch die Ruhe ist trügerisch, denn sie ist von Angst und Repression geprägt. In Bolivien hat es letzte Woche schwere Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Regierung und der Opposition gegeben, die befürchten lassen, dass es noch schlimmer kommen kann. Unsere reisenden Korrespondenten berichten über ein Ökotourismusprojekt in Costa Rica und über eine ganz spezielle Heilige, nämlich Santa Muerte, die in Mexiko verehrt wird. Tja, und damit kommen wir schon zur Musik. Unser Audioarchiv spuckt diesmal Maquisa und Ojos de Brujo aus. Wir hoffen, dass auch diese Sendung auf euer Interesse stößt und dass wir uns in 2 Wochen wiederhören. Bis dann.
Gente sucia vagando en la calle dispuesta a venderse por algunos USA dólar. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tienen 20 y tantas banderas, cada cual más orgullosa de su soberanía. Qué tontería, dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final todo es igual. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se siente un poco más importante. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Bill Clinton o la reina. Le siguen paso a paso la vida Carolina, como si esa gente sufriera subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad
Latinoamérica es un pueblo al sur de
Latinoamérica,
Estados Unidos.
Latinoamérica,
Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.
Del 84 al 2000.
Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.
Sureño style.
Latinoamérica. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Pero para que se sientan en familia, copiamos su barrio y su estilo de life. We try to talk in the jet set lenguaje. No, no nos crean incivilizados cuando nosotros los visitamos. Nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses se ríen de nuestros novelescos. Dictadores, somos un pueblito tan simpático. Nos ayudan si se trata de armar conflicto. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de
Latinoamérica,
Estados Unidos.
Latinoamérica,
Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.
Del 84 al 2000.
Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.
Sureño style.
Latinoamérica.
In Oaxaca Stadt wird gegenwärtig eine totale Normalität simuliert. Während am vergangenen Sonntag gut gelaunte Blas- und Marimba-Kapellen auf dem Hauptplatz Zocalo spielten, sind gleichzeitig alle wichtigen Zugangsstraßen zum Platz unter strenger polizeilicher Bewachung, teils mit Metallzäunen abgeschirmt. Immer wieder durchstreifen kleine bewaffnete Patrouillen mit schusssicheren Westen und Schusswaffen die Straßen. In den vergangenen Wochen waren über 100 Personen freigelassen worden, während sich über 70 noch im Gefängnis befinden. Es deutet sich eine leichte Entspannung an, doch die Ansage an die Bevölkerung scheint klar. Wagt es bloß nicht, euch weiterhin für eure Rechte einzusetzen und Gerechtigkeit zu fordern. Doch genau das ist das Ziel einer internationalen Beobachtungskommission, die sich zurzeit in Oaxaca aufhält, um die staatliche Repression gegen die breite soziale Bewegung der Bevölkerung von Oaxaca zu untersuchen. Unter anderem wurden 40 Zeugenaussagen von Angehörigen von Verschwundenen und Gefangenen in den mexikanischen Hochsicherheitsgefängnissen gesammelt und veröffentlicht. Sie zeichnen ein düsteres Bild von Grausamkeiten und sexuellem Missbrauch, die vielen Gefangenen nach ihrer Festnahme am 25. November durch die Policía Federal Preventiva widerfahren sind. Auch wurden Menschen interviewt, die aus Angst um ihr Leben untergetaucht sind, wie Dr. Elena Munoz, eine Sprecherin des Universitätsradios in Oaxaca, während der heißesten Phase der APO.
A partir del día en que se entregó Radio Universidad, pues prácticamente yo me tuve que esconder.
Seit dem Tag, an dem sich Radio Universidad ergab, musste ich mich praktisch verstecken, weil es viele Gerüchte über mich und böse Drohungen gegen meine Person gab. Sie meinten, dass sie mich nicht verhaften würden. Sie würden mich verschwinden lassen.
Diese Aussage ist Teil eines Videos, welches vor einigen Tagen der Presse vorgestellt wurde. Laut David Peña, Mitglied der Vereinigung Demokratischer Anwälte, muss man nun mit erhöhter Repression durch die viel erwähnte Regierung Ulises Ruiz rechnen.
Sobald diese neuen Zeugenaussagen veröffentlicht werden, wissen wir, dass der Staat Oaxaca in die Offensive gehen wird. Wir müssen ein weiteres Mal auf alles gefasst sein, denn sobald man anfängt, die dokumentierten Anklagen über das, was von der Regierung Ulises Ruiz verübt worden ist, juristisch und legal zu veröffentlichen, wissen wir, dass sie reagieren wird und auch wie sie reagieren wird.
Und tatsächlich ließ die Reaktion der Staatsgewalt nicht lange auf sich warten. Am Samstag, den 13. Januar, demonstrierten ca. 500 Menschen vor dem Gefängnis in Miahuatlán für die Freilassung der politischen Gefangenen. Obwohl die Demonstration friedlich gewesen war, wurden hinterher mehrere Personen von der Polizei verhaftet. Außerdem wurde ein Camp geräumt, das dort seit dem 1. Januar die Freilassung der Inhaftierten forderte. Die Demonstration und das Camp waren von Familienangehörigen organisiert worden. Die Polizei nahm insgesamt 12 Personen fest und nannte als Grund einen angeblichen Angriff auf einen Sicherheitsbeamten. Als Reaktion demonstrierten bereits einen Tag darauf 3000 Sympathisantinnen und Sympathisanten der APO durch Oaxaca und forderten ebenfalls die Freilassung der Gefangenen sowie erneut den Rücktritt des Gouverneurs Ruiz. Weitere Informationen gibt's übrigens unter www.chiapas.ch. In der bolivianischen Provinz Cochabamba gärt es, seit Gouverneur Manfred Reyes Villa Mitte Dezember ein erneutes Referendum über den Autonomiestatus der Provinz angekündigt hat. Im vergangenen Juli hatte sich landesweit eine Mehrheit von 56% der Bevölkerung gegen mehr Autonomie ausgesprochen. Reyes Villa jedoch erkannte das Votum nicht an und verlangt die Wiederholung der Volksabstimmung mit dem Ziel, seiner Provinz weitgehende Eigenständigkeit zu verschaffen. In den vier wohlhabenden östlichen Provinzen hatte die bürgerliche Opposition bei dem Referendum gesiegt. Viele von ihnen wollen sich von den ärmeren Regionen im Hochland lösen, in denen besonders viele Indigenas wohnen. Die Regierung von Präsident Evo Morales wendet sich jedoch gegen weitere Autonomiebestrebungen der reichen Provinzen Boliviens. Zunächst zogen am 4. Januar regierungstreue Coca-Bauern, Campesinos und Gewerkschafter nach Cochabamba und forderten den Rücktritt des Gouverneurs. Am Montag, den 8. Januar, kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Dutzende von Verletzten forderten. Demonstranten griffen das Gebäude der Provinzregierung an und zündeten Fahrzeuge an. Die für die Polizei zuständige Ministerin Alicia Munoz ordnete die Absetzung des Polizeichefs an, da sie Akte der Repression gegen soziale Bewegungen nicht dulden könnte.
Es muss ein neuer Kommandant einberufen werden, der in der Lage ist, mit den Anführern der Demonstranten zu verhandeln und zu kommunizieren. Doch er hat nichts anderes gemacht, als diejenigen Gruppen der sozialen Bewegung wütend zu machen, die gegen die Präfektur mobilisiert haben.
Doch da diese Maßnahme für Unmut und Streikdrohungen bei den Polizeikräften sorgte, wurde diese Entscheidung nur Stunden später wieder von Präsident Morales außer Kraft gesetzt. Am darauffolgenden Dienstag weiteten sich die Blockaden aus. Cochabamba sollte vom Rest des Landes abgeschnitten werden, um den Rücktritt des Gouverneurs Reyes Villa zu erreichen. Gleichzeitig bot die Regierung in La Paz dem Gouverneur an, sich gegen die Rücktrittsforderung auszusprechen, sollte er auf das Referendum verzichten. Ein Sprecher gab ihm aber auch die Schuld an der Eskalation.
Wir bedauern, dass sich die Situation so zugespitzt hat. Sicher auch durch die wenig angemessenen Erklärungen des Gouverneurs, die zu einer Unruhe der Bevölkerung beigetragen haben, mit einigen Versprechern über die Autonomie oder eben diese Initiative, ein weiteres Referendum einzuberufen.
Reyes Villa machte jedoch seinerseits die Regierung von Präsident Evo Morales für die Gewalt verantwortlich. Er traf sich in La Paz mit anderen Gouverneuren des Oppositionslagers und bekräftigte, dass er trotz der Massenproteste nicht zurücktreten werde.
Ich bedauere, dass die Regierungspartei, die zum Frieden und der Beruhigung beitragen sollte, zu dieser Art von Gewalt ermutigt und mit dieser Haltung die Demokratie gefährdet.
Die Straßen nach Cochabamba blieben zunächst weiterhin blockiert. Busse fuhren gar nicht mehr oder mussten weite Umwege in Kauf nehmen. Am Donnerstag, den 12. Januar, eskalierte schließlich die Situation. Während Kokabauern und Gewerkschafter den Rücktritt des Gouverneurs forderten, zogen Jugendliche zur Unterstützung von Reyes Villa durch die Straßen. Als beide Gruppen aufeinandertrafen, wurden über 100 Menschen verletzt. Ein 40-jähriger Gewerkschafter und ein 16-jähriger, der für den Gouverneur demonstriert hatte, kamen bei den Auseinandersetzungen ums Leben. Die Behörden schickten 1500 Soldaten in die Provinzhauptstadt, die vorläufig die Ruhe wiederherstellen konnten. Der Konflikt ist jedoch noch lange nicht zu Ende.
Ein wahrer Paradiesgarten ist es. Helikonien leuchten orange und feuerrot. An einem immerblühenden Busch sättigen sich dutzende Kolibris am süßen Nektar und im Hintergrund, da thront der mächtige Vulkan Arenal. Mit einem bedrohlichen Donnern meldet sich der aktive Feuerwerk zu Wort. Aus dem Regenwald antwortet ihm eine Horde Brüllaffen. In seinem Garten nahe dem Städtchen La Fortuna im Norden Costa Ricas hat Carlos Rojas kürzlich 4 hölzerne Bungalows errichtet. Herzlich begrüßt der Landwirt hier Touristen aus dem In- und Ausland in seinen Brisas de Arenal, erklärt ihnen die Pflanzen, Tiere und das Wiederaufforstungsprojekt, das er nebenher betreibt. Seine Frau Doña Elida lädt in die offene Küche, wo sie typische Rezepte erklärt. Ländlicher gemeindebasierter Tourismus heißt das, was Familie Rojas anbietet. Das ist nicht nur eine angenehme Art des Tourismus, sondern dient als Werkzeug zur ländlichen Entwicklung in einkommensschwachen Regionen wie der Zona Norte in Costa Rica. Die Bauernfamilie ist eine von 80, die sich in der Gegend um den Vulkan Arenal zur Nichtregierungsorganisation Vacaciones con Familias Campesinas, Urlaub mit Bauernfamilien, zusammengeschlossen hat. Vorsitzender ist der Bauernsohn Jordi Herrera. Er erklärt das Konzept des ländlichen gemeindebasierten Tourismus.
Der ländliche, gemeindebasierte Tourismus bezieht die ganze Gemeinde ein. Es ist also kein isoliertes Projekt, sondern eingebettet in die realen Prozesse in der Kommune. Es ist auch kein ausländisches Kapital oder jemand, der von außen kommt und eine neue Industrie aufbaut, sondern es sind kleine Erfahrungen, die sich hier artikulieren und gemeinsam wachsen.
Obwohl das mittelamerikanische Costa Rica als Dorado des Ökotourismus gilt, gibt es keine verbindlichen Richtlinien dafür, was sich umweltfreundlicher Tourismus nennen darf und was nicht. Bei der Kategorie ländlicher gemeindebasierter Tourismus ist das anders. Das Tourismusministerium ICT hat Kriterien für ein Gütesiegel erarbeitet. Bereits heute zählt das Ministerium 70 Gemeinden und 1500 Familien, die ein entsprechendes Angebot haben. Ländlicher, gemeindebasierter Tourismus soll auch stets umweltfreundlich sein. Wiederaufforstungsprojekte gehören ebenso dazu wie Gewässerschutz. Laut dem Tourismusministerium werden in Costa Rica 25.000 Hektar Wald geschützt als Teil dieses Tourismusangebotes. Doch aller Anfang ist schwer, das weiß auch Jordi Herrera von Vacaciones con Familias Campesinas. Ohne internationale Entwicklungshilfe wäre die Organisation anfangs kaum vom Fleck gekommen.
Vor 3 Jahren haben wir unsere Aktivitäten begonnen, mit Hilfe eines Fonds für Entwicklungszusammenarbeit. Dieser hat es uns ermöglicht, die Familien auszubilden, denn wir sind ja einfache Bauernfamilien und hatten bislang keine Ahnung vom Tourismus oder davon, wie man sich um Touristen kümmert.
Denn wer nie Tourist gewesen ist, der weiß auch nicht, was ein Tourist erwartet. In vielen Fällen ermöglicht ländlicher, gemeindebasierter Tourismus besonders den Frauen, ganz neue Erfahrungen zu sammeln. Kira Cruz ist Vorsitzende von Actuar, einer Costa Rica-weiten Dachorganisation für ländlichen, gemeindebasierten Tourismus.
Es ermöglicht generell den Frauen, eigene Entscheidungen zu treffen und ein eigenes Einkommen zu haben. Als konkretes Beispiel nenne ich gerne die Frauen von der Insel de Chira, die am Anfang große Widerstände überwinden mussten. Ihre Männer waren sauer, dass sie selbst arbeiten wollten. Aber heute ist ihre Herberge ein Erfolg und nun kommen die Männer und fragen, wie sie selbst so etwas auf die Beine stellen können.
Diese Erfahrungen bedeuten indes nicht, dass sich das Verhältnis zwischen Mann und Frau in allen Gemeinden geändert hat. Kira Cruz erklärt das.
Das bedeutet aber nicht, dass wir die Rolle der Küche im Tourismus unterbewerten. Im Gegenteil, die Küche ist im Tourismus ungemein wichtig. Deshalb haben wir bei Actuar Kochworkshops organisiert. Die Frauen haben so einen Weg gefunden, ihre traditionellen Rezepte zu retten, und es macht sie stolz, diese mit den Touristen zu teilen.
Jordi Herrera von Vacaciones con Familias Campesinas zieht eine positive Bilanz von 3 Jahren Arbeit.
Uns macht es stolz, wenn wir sehen, dass die Jugendlichen nicht in die Städte abwandern, sondern sich hier auf dem Lande entwickeln, unternehmerisch tätig werden und ihre eigenen kleinen Betriebe gründen.
Ländlicher, gemeindebasierter Tourismus befindet sich in Costa Rica und in anderen Ländern Mittelamerikas noch am Anfang. Doch erste Erfolge sind messbar. Das Tourismusministerium ICT berichtet, dass im Jahre 2005 fast 13 von 100 Costa Rica-Besuchern ein solches Angebot wahrgenommen haben. Aus Deutschland ist besonders der evangelische Entwicklungsdienst EED aktiv bei der Unterstützung dieses alternativen Tourismus.
Es ist schon dunkel im Stadtviertel Tepito im Herzen Mexiko-Stadts. Ein Haufen Marihuana, künstlichen Zimt und Rosenduft liegt in der Luft. Tausende Menschen stehen eng beieinander und beten den Rosenkranz zu Ehren ihrer Schutzheiligen, der Santa Muerte, der heiligen Toten. Die Anhänger schaffen trotz der Enge Platz für diejenigen, die auf Knien zum Hauptaltar gehen. Auch Spendensammler sind unterwegs.
Das hier ist ein Altar für die Santa Muerte. Wir sind heute hierher gekommen, um uns zu bedanken oder um für eine Gefälligkeit zu beten.
Kinder und Großmütter, Straßenhändler, Hausfrauen, Punks und Kleinkriminelle. Sie alle suchen beim Rosenkranz spirituellen Schutz bei ihrem schönen Mädchen, wie das Skelett im Brautkleid oft auch liebevoll genannt wird. Überall auf der Straße und auf Gehwegen stellen die Anhänger kleine Altare auf. Die Figuren der Santa Muerte in den unterschiedlichsten Größen schmücken sie mit Süßigkeiten, Zigaretten, Ketten und Blumen.
Bienvenida seas, hermana Blanca. Nos encontramos reunidos. En este altar.
Seit einigen Jahren zieht der Kult um die Santa Muerte immer mehr Anhänger an. Anfangs verehrten sie ihre Schutzheilige vor verschlossener Tür zu Hause. Steigende Gewalt und wirtschaftliche Not haben der ungewöhnlichen Heiligen eine breite Anhängerschaft beschert. Vor allem in den armen und historischen Stadtteilen von Mexiko-Stadt wie Tepito, La Morelos oder La Merced sind ihre Altare zu finden. Die katholische Kirche sieht es nicht gern, dass mehr und mehr Schäfchen die eigene Herde verlassen und wettert gegen die unseriöse Schutzheilige. Die Ethnologin Elsa Malvido, die seit 4 Jahrzehnten der Santa Muerte auf der Spur ist, findet es paradox, dass die heilige Tote heute als Ketzerin hingestellt wird. Denn die Anfänge des Kultes verortet die Forscherin in den mittelalterlichen Praktiken europäischer Katholiken. Eigentlich eine nur zu menschliche Geste, meint Elsa Malvido.
Cuando la muerte se vuelve presente,
wenn der Tod eine große Präsenz erreicht und sich der Straßen und Häuser bemächtigt, dann verlangt der Tod selbst, verlangen Skelette und Schädel nach Anbetung. Für die Anbetung des Todes gibt es klare Beweise, zum Beispiel während der verschiedenen Pestepidemien in Europa im Mittelalter und auch im 16. Jahrhundert. Der Tod wird verehrt, denn wenn der Tod dir nahe ist, dann kann nur einer dein Leben schützen, der Tod selbst.
Der Kult um den heiligen Tod ist also nicht exklusiv mexikanisch. Die Ikonografie des Todes mit Sense und Sanduhr stammt aus Europa. Die Mexikaner eigneten sich die Figur des Todes dann auf ihre Weise an und bauten sie in den nationalen Glaubenskosmos ein. Für Jorge Quijano, einen spirituellen Wächter der Santa Muerte, liegt darin ein wesentliches Erfolgsrezept des Kultes.
Todos necesitamos la satisfacción de necesitar algo.
Wir brauchen alle etwas von Gott, wie Liebe, Verständnis oder Fröhlichkeit. Wir brauchen spirituelle Nahrung. Hier in diesem Altar verehren wir an erster Stelle Gott, unseren Herrn. Wir als Mexikaner verehren auch unsere heilige Jungfrau Guadalupe. Und an dritter Stelle kommt eben die Santa Muerte. Wir nähern uns der Santa Muerte, damit sie mit unserem Gebet eine Brücke zu Gott baut.
Die Wächter der Altare sind untereinander zerstritten. Es ist nicht nur ein spiritueller Disput, sondern auch ein Wettbewerb um den prallsten Klingelbeutel. Den Anhängern der heiligen Toten scheint das egal zu sein. Statt einem offiziellen Schutzheiligen der katholischen Kirche spenden sie lieber ihre Santa Muerte. Meist ist der erste Gang zu ihr ein letzter verzweifelter Versuch, das Schicksal zu wenden. Auch die Obsthändlerin Martha stand kurz vor dem finanziellen Ruin, als sie sich an die Santa Muerte wand.
Ich hatte ein Problem. Ich verkaufe Obst auf der Straße. Und je mehr Geld ich in meinen Stand investierte, desto weniger Gewinn sah ich. Eine Kundin schenkte mir eine Kerze der Santa Muerte und sagte zu mir, ich solle an sie glauben. Zusammen mit meinem Mann zündete ich die Kerze für ein Ritual an, um das Böse zu bannen. Es war wie Zauberei. Eine Woche später erhöhte sich mein Gewinn.
Geschichten wie die von der Markthändlerin Martha haben die ungewöhnliche Patronin in Mexiko populär gemacht. Die Santa Muerte ist für viele ein spiritueller Strohhalm geworden und für einige ein einträgliches Geschäft. Der Beistand der weißen Frau scheint ihren Anhängern jeden Cent wert zu sein. Sich mit der heiligen Toten zu verbünden, ist im harten Alltag der mexikanischen Hauptstadt vielleicht auch nicht die schlechteste Idee. Samuel, ein treuer Gläubiger der Santa Muerte, will sich jedenfalls nicht mehr von seiner Schutzheiligen trennen.
Die Santa Muerte nimmt mich immer an die Hand, deswegen habe ich sie auf meinen rechten Arm tätowiert. Sie ist meine ständige Begleiterin. Mit ihrer Sense befreit sie mich von allem Bösen. Mit ihrem Gewand bietet sie mir Schutz und so wird es bis zum letzten Tag meines Lebens sein, bis ich ihr dann begegnen werde. Früher oder später werde ich in ihrem Schoß sein.
Por tanto y el cante del camarón, ya veré en meme. Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.